Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ihr habt es die Woche vielleicht mitbekommen. In einer Telegram-Gruppe haben Corona-LeugnerInnen einen Mord an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer geplant. Und die sollen auch schon Waffen besorgt haben. Darüber hat das ZDF berichtet.
Man müsste eigentlich theoretisch
bei
den Typen einmarschieren, den Typen dann rausziehen, irgendwo aufhängen und den nächsten und so weiter.
Ja, das ist ein Ausschnitt aus den Sprachnachrichten, die in der Gruppe geteilt worden sind. Und darin heißt es eben, man müsse bei dem Typen, also bei Kretschmer, einmarschieren, den dort rausziehen und irgendwo aufhängen. Gegen die Mitglieder aus der Telegram-Gruppe wird jetzt ermittelt. Das ist aber gar nicht so einfach, weil es nicht leicht ist, an die Nutzerinnen und Nutzer ranzukommen. Und Telegram als Netzwerk alles andere als kooperativ ist. Welche Möglichkeiten es da jetzt überhaupt gibt, erklärt uns Politikwissenschaftler Josef Hollenburger. Der forscht seit Jahren zu dem Thema. Und die Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen kommt. Das haben Bundestag und Bundesrat jetzt beschlossen. Also nochmal am Infektionsschutzgesetz nachgebessert, um die Pandemie in den Griff zu kriegen.
Man soll ja nicht sagen, wir schaffen das. Das soll man ja nicht sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass wir das schaffen werden. Aber wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen an uns glauben.
Ja, Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist optimistisch, hat er im Bundestag gesagt. Wie wir das genau schaffen wollen, wie die berufsbezogene Impfpflicht kontrolliert werden soll, auch darum geht's. Und es geht um Unterschriften, unter anderem um die von Olaf Scholz, dem neuen Bundeskanzler. Seine Unterschrift konnten wir die Woche bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages sehen. Und Handschriftenexpertin Susanne Dorendorf, die ist überhaupt nicht überzeugt von seiner Unterschrift.
Und dann verwendet er für den Namen Scholz einen auf der Flucht befindenden Regenwurm, der sich gerade aus dem Staub macht. Der soll 6 Buchstaben symbolisieren und ist auch überhaupt nicht fälschungssicher.
Was eine gute Unterschrift ausmacht, auch das Thema im Podcast heute am 10. Dezember. Schön, dass ihr Zeit habt. Hallo!
Deutschlandfunk Nova.
Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Geschmiedet auf Telegram. In der Gruppe Dresden Offline-Vernetzung. Rund 100 Mitglieder hat diese Gruppe. Die lehnen die Pandemie-Maßnahmen ab und unterhalten sich auf Telegram darüber, Kretschmer aufzuhängen. Aufgedeckt hat das Ganze eine ZDF-Recherche, die Gruppenmitglieder auch damit konfrontiert haben.
Sie wollen ja einen Ministerpräsidenten umbringen. War das jetzt nur eine Gewaltfantasie oder?
Ich sage dazu nichts, kein Kommentar.
Ja, gegen diese Gruppenmitglieder wird jetzt ermittelt. Aber es ist schwierig, an Telegram-Nutzerinnen und Nutzer und auch an das Unternehmen selbst ranzukommen. Warum das so ist und wie Telegram zur Radikalisierung beiträgt, darüber habe ich mit Josef Hollenburger gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler, forscht vor allem zu Verschwörungsideologien und Rechtsextremismus und beobachtet schon seit Pandemiebeginn, wie sich der Diskurs in Netzwerken wie Telegram verändert hat. Josef, das LKA ermittelt ja jetzt gegen die Mitglieder dieser Gruppe. Telegram selbst hat seinen Unternehmenssitz in Dubai, ist auch nicht besonders auskunftsfreudig. Kommt man überhaupt an das Unternehmen und die Mitglieder ran?
Na, durch das Unternehmen kommt man an die Nutzerinnen und Nutzer eher schlecht ran, weil Telegram ein Dogma quasi hat, und zwar wird es niemals mit irgendwelchen staatlichen Institutionen kooperieren. Das ist quasi das Versprechen gewesen, das Pavel Durov, der Gründer hinter Telegram, damals gegeben hat, als er aus Russland ins Exil, hat er das selbst genannt, geflohen ist. Was man dazu wissen muss, ist, Pavel Durov ist quasi der russische Mark Zuckerberg, hat dort V-Kontakte aufgebaut, was quasi das russische Facebook ist. Und da hatte er damals eben Daten an Russland weitergeben müssen. Und das war sein Versprechen, was er mit Telegram gegeben hat. Das wird er bei dem Fall nicht machen.
Gibt es dann überhaupt irgendeine Möglichkeit, da jetzt zu ermitteln und irgendwie die Nutzerinnen und Nutzer auszumachen? Oder welche Möglichkeiten gibt es dann da überhaupt?
Ja, das gibt es in der Tat. Zum einen sind da gar nicht so viele NutzerInnen wirklich anonym aktiv. Es gibt da sehr viele, die mit Realnamen diese Morddrohungen auch gepostet haben, ausgesprochen haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die entsprechend ernst genommen werden muss. Und da muss es dann auch Maßnahmen geben. Und die NutzerInnen und Nutzer schreiben ja oft eben auch, wie in dem Beispiel, in lokalen Gruppen. Das heißt, da lässt sich dann oft nochmal eingrenzen, wo das geschrieben wird. Oder da wird dann auch abgesprochen, auf welche Demonstration man da gemeinsam gehen muss. Das muss die Polizei erkennen. Und da muss sie dann bei den Demonstrationen auf die die Leute entsprechend auch warten.
Du hast schon angesprochen, dass gerade auch versucht wird, da auch mehr Druck auf Telegram eben aufzubauen. Auch, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja für Plattformen wie Facebook, Instagram gilt, dass die eben auch eine Möglichkeit bieten müssen, dass man strafbare Inhalte denen melden kann, aber die eben auch solche Inhalte löschen, dass das eben auch für Messenger-Dienste wie Telegram gelten soll. Als wie wahrscheinlich erachtest du das, dass ja Telegram da auch wirklich reagiert und dass das umgesetzt wird?
Das eine sind immer die rechtlichen Voraussetzungen, eben Telegram durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz abzudecken oder Messenger-Dienste generell. Das andere ist die Durchsetzung von Recht. Und ich glaube, da wird es am schwierigsten, weil Telegram eben in Dubai sitzt, weil Telegram eben auch sagt, wir werden nicht auf Briefe reagieren. Es gab auch schon immer wieder die Versuche, Telegram zum Beispiel in Dubai auch aufzufinden. Also eine Redaktion hat das Büro besucht, das war nicht besetzt. Der Empfang wusste nicht mal, dass Telegram dort ihren Sitz hätte. Mhm. Und ich glaube, das wird noch das Schwierigste. Deswegen braucht es, glaube ich, da vor allem internationale Anstrengungen, wie zum Beispiel über die EU. Hm.
Du beobachtest Telegram ja jetzt schon lange. Würdest du sagen, da kann man wirklich fast alles schreiben und sagen, was man will, egal wie menschenverachtend strafbar das ist?
Ich glaube, zu gewissen Teilen leider ja. Wir sehen, dass Telegram dann schon immer in Momentaufnahmen auch dagegen vorgeht. So ist Telegram zum Beispiel nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar in diesem Jahr stärker gegen rechtsterroristische Gruppen vorgegangen. Telegram hat selbst zum Beispiel auch später eben auf Druck von Apple und Google Attila Hildmann seinen Kanal gesperrt. Aber wir sehen, dass 2 Wochen nach solchen Ereignissen dann wiederum die Motivation, sage ich mal, abnimmt. Nämlich dann, wenn es weniger öffentliche Aufmerksamkeit und öffentlichen Druck gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist bisher vor allem durch Telegram eher ein Publicity-Stunt gewesen, wenn sie was gelöscht haben und nicht wirklich das große Interesse, den Hass von der Plattform zu bekommen.
Was würdest du sagen, warum Telegram da eben so handelt und auch anders dann vorgeht als zum Beispiel Facebook, Instagram? Also klar, dieser Ansatz, nicht mit Staaten zu kooperieren, kann in anderen Staaten ja durchaus ein Vorteil sein, wenn sich auch regierungskritische Menschen irgendwie organisieren und auch einen Schutzraum auch haben können. Ist das wirklich so eine gute Idee, die Telegram da wirklich weitergehen will und dass das schon auch irgendwie ein idealistischer Anspruch ist, der sich dann leider in solchen Fällen ins Gegenteil verkehrt? Oder was würdest du sagen, was ist die Intention dahinter?
Ich glaube, der idealistische Ansatz war der Hintergrund, warum Pavel Durov das tatsächlich auch so aufgebaut hat, wie er es aufgebaut hat. Wie gesagt, er ist aus Russland ins Exil geflohen aufgrund von auch staatlichen Maßnahmen. Ich glaube, da merkt jetzt Telegram aber selbst auch, dass es immer mehr Probleme gibt.
Was würdest du sagen, was so die Hauptveränderungen sind im Ton?
Es gab über die letzten Monate sehr viel Frust, gerade derjenigen, die sich für Demonstrationen auf Telegram verabredet haben, weil die Mobilisierung für die Demonstrationen nicht mehr so gut gelaufen sind. Querdenken, die mitgrößte Organisation, hat es nicht mehr geschafft, viele Teilnehmende auf die Straße zu bewegen. Und diese Frustration mischt sich mit eben auch Wut. Und das bemerken wir jetzt immer mehr, dass Leute, die vorher auf diesen Demonstrationen teilgenommen haben, dort friedlich waren, jetzt Äußerungen tätigen wie: Diese friedlichen Demonstrationen haben uns nichts gebracht. Wir brauchen jetzt Gewalt. Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die darüber hinausgehen. Und das Gefährliche daran ist, dass diese Aussagen sehr häufig unwidersprochen in den Gruppen oder sogar bestärkend durch die Gruppen unterstützt werden. Und das ist etwas, was über die vergangenen Monate zugenommen und sichtbarer wurde, wo es aber, glaube ich, auch viel zu lange keine Konsequenzen gab, wenn sowas geäußert wurde. Weil Beispiele für solche Morddrohungen, die haben wir tatsächlich schon auch im vergangenen Jahr gesehen.
Auf Telegram vernetzen sich VerschwörungsideologInnen, CoronaleugnerInnen und schmieden Mordpläne. An das Unternehmen und die Nutzerinnen und Nutzer kommt man aber kaum ran. Warum das so ist, darüber habe ich mit Josef Hollenburger gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, heute ist nochmal nachgebessert worden am Infektionsschutzgesetz. Bundestag und Bundesrat haben heute Änderungen beschlossen. Bald soll auch in Apotheken geimpft werden. Auch ZahnärztInnen und Tierärzte, Tierärztinnen dürfen bald impfen. Außerdem bekommen die Bundesländer durch die Gesetzesänderung mehr Möglichkeiten, das öffentliche Leben einzuschränken. Heißt, bei kritischer Corona-Lage kann das Bundesland anordnen, dass Bars, Clubs oder Restaurants dicht machen müssen oder auch, dass größere Versammlungen verboten werden. Ja, und dann ist da ja auch noch die Impfpflicht für Mitarbeitende in Gesundheitsberufen, die wahrscheinlich umstrittenste Änderung. Darüber sprechen wir jetzt mit Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio. Hallo Volker.
Hallo Rahel, ich grüße dich.
Es gibt jetzt ab März 2022, also 3 Monate, ist noch Zeit, eine Impfpflicht für medizinisches und Pflegepersonal. Wie soll das überhaupt ablaufen? Also beispielsweise, wer kontrolliert das?
Lass mich mal mit den 3 Monaten anfangen. Die haben allein den Hintergrund, dass all diejenigen, die noch nicht geimpft sind, um die geht es ja im Wesentlichen bei der Debatte, also auch viele Pflegekräfte, die tatsächlich nicht geimpft sind, dass die jetzt die Zeit nutzen, um sich impfen zu lassen, weil ja auch zwischen Erst- und Zweitimpfung mindestens 4, manchmal sogar 6 Wochen liegen sollen, damit da also genügend zeitliche Abstände dazwischen sind. Und es geht natürlich um die ganzen medizinischen Berufe. Und da sind eine ganze Menge genannt. Das geht auch um Rettungskräfte, das geht um Arzt und Zahnarztpraxen, das geht um alle Berufe, die quasi mit Patienten zu tun haben. Das sind gut 3,7 Millionen Beschäftigte in dem Bereich, die täglich im Patientenkontakt stehen. Wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr, weil das sind jetzt nur die eng gefassten Zahlen. Und die sollen sich bis zu diesem Zeitraum impfen lassen. Ansonsten muss es dann vom Arbeitgeber spätestens dann kontrolliert werden, ob ein Impfzertifikat vorliegt oder nicht.
Das heißt, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen müssen das kontrollieren. Gibt es Strafen, wenn das dann nicht eingehalten wird?
Ja, die zweite Zündungsstufe sind dann die Gesundheitsämter. Denen müssen nämlich all diejenigen Fälle gemeldet werden, wo das nicht der Fall ist oder wo berechtigte Zweifel bestehen. Es gibt ja auch schon viele gefälschte Impfzertifikate. Und die Gesundheitsämter, die können dann im Fall des Falles auch ein Betretungsverbot aussprechen. Also, dass eine Beschäftigte oder ein Angestellter eben nicht mehr ins Krankenhaus oder wohin auch immer darf, nicht mehr seinen Job ausüben darf. Und die können dann auch Bußgelder verhängen. Die sind jetzt nicht genau benannt im Gesetzentwurf, weil das ja wieder dann Sache der Länder und der regionalen Gesundheitsämter ist, wie diese Bußgelder denn aussehen werden. Aber erstmal können die wirklich ganz konkret ein Betretungsverbot verhängen für Menschen, die ungeimpft sind und den Beruf ausüben.
Was dann aber ja auch damit gleichkommt, dass die dann entlassen werden, oder? Oder werden die einfach nicht weiter bezahlt? Oder wie läuft das dann?
Das hängt dann von den Eskalationsstufen ab. Jemand, der nicht arbeiten kann und bekommt auch erstmal keinen Lohn und Gehalt. Mhm. Und dann ist die Frage, werden die Menschen dann einsichtig nach der ersten Bußgeldeindrohung? Mhm. Lassen die sich impfen oder gehen die in den Widerstand? Und da gibt es natürlich schon auch die Debatten, dass viele der Pflegekräfte jetzt künftig sagen, also der Beruf hängt mir sowieso schon zum Hals heraus, weil die Verdichtung ständig zugenommen hat durch die Corona-Krise ganz besonders. Ich hänge den Beruf jetzt an den Nagel und ich suche mir was anderes, auch als Protest, weil wir als Pflegekräfte nicht den Hals hinhalten wollen. Für alle anderen, Corona ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht nur eines der Pflegekräfte.
Bis Mitte März muss ein voller Impfschutz vorliegen. Gerade mit der Omikron-Variante ändert sich aber ja auch gerade, was als voller Impfschutz gelten kann, also ob 2 oder 3 Impfungen, das ist ja noch nicht beschlossen. Ist dazu schon was festgehalten worden?
Nein, dazu konkret noch nicht. Als voller Impfschutz gilt ja im Moment dann die 2. Impfung mit dem entsprechenden Abstand und das Impfzertifikat, das digitale, das ja auch dann als vollwertig gilt, wenn die 2. Impfung 2 Wochen zurückliegt. Das ist bislang immer noch der Maßstab. Da wird dann die Boosterimpfung im nächsten Schritt dazukommen, wenn die Impfzertifikate auslaufen. Dann können die auch nur durch Boostern wieder aufgefrischt werden. Aber im Gesetz selbst sind diese 2 Impfungen als Voraussetzungen festgehalten.
Okay. Das ist ja jetzt eine berufsbezogene Impfpflicht. Es wurde ja auch über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert, also für die ganze Bevölkerung. Spielt die noch eine Rolle?
Ja, die spielt noch eine Rolle, aber das ist so ein Stück weit auf die lange Bank geschoben. Insofern, als dass ja erstmal der Ethikrat bis zum Ende des Jahres ein Konzept oder eine Überlegung dazu vorlegen sollte, wie das Ganze ausgestaltet werden sollte, um dann in eine weitere gesellschaftliche Diskussion darüber zu gehen. Wir hören in letzter Zeit auch schon wieder viele kritische Stimmen. Ich wäre da auch ein bisschen vorsichtig, ob das am Ende tatsächlich kommt, weil wir schon auch erleben werden, wenn die 4. Welle abklingen sollte, was ja vielleicht ansatzweise im Moment schon der Fall ist, dann werden sich die Debatten doch mal verschieben. Erleben wir aber wieder eine Zuspitzung im Januar, ob der Omikron-Variante, dann wird die Debatte natürlich mit voller Wucht zurückkommen. Dann gehe ich davon aus, dann wird es eine allgemeine Impfpflicht geben. Schlägt Omikron nicht in dem Maße durch, könnten Debatten reichhaltiger werden und es nicht zwingend auf eine allgemeine Impfpflicht hinauslaufen.
Das Infektionsschutzgesetz ist heute nochmal geändert worden. Informationen von Volker Fintermer. Danke, Volker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sagen wir mal, ich wäre eine Mitarbeiterin in einem großen Unternehmen und ich bekomme mit, dass da was richtig, richtig schief läuft. Dann kann ich mich zum Beispiel an Investigativredaktionen wenden, denen anonym und digital verschlüsselt Beweisdokumente schicken. Und es gibt da eine Internetseite, die waren Vorreiter, was das angeht, was Whistleblowing und auch die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten angeht. Und das ist WikiLeaks. Diese Enthüllungsplattform ist bekannt, aber auch umstritten, vor allem wegen ihres Gründers Julian Assange. Für die einen ist er ein Held, für die anderen ist er ein Schwerverbrecher. Auf jeden Fall beschäftigen sich seit Jahren viele, viele Regierungen und Gerichte mit ihm. Caro Bredenik aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast dich heute mit seinem Fall beschäftigt, weil es heute eine wichtige Gerichtsentscheidung gab.
Dafür muss ich aber kurz ein bisschen ausholen. Also Julian Assange sitzt ja gerade in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien. Die USA fordern aber seit längerem, dass er an sie ausgeliefert wird und haben das offiziell beantragt. Im Januar hatte dann ein Londoner Gericht gesagt, nee, können wir nicht machen. Dem 50-Jährigen geht es psychisch sehr schlecht und in den USA würde er möglicherweise in Isolationshaft kommen und die Gefahr sei dann zu hoch, dass er sich da das Leben nehmen könnte. Also Antrag der USA abgelehnt. Die US-Regierung war dann sehr enttäuscht und hat das nicht auf sich sitzen lassen, ist also in Berufung gegangen und dazu kam dann heute die Entscheidung. Das Berufungsgericht hat das Auslieferungsverbot gekippt und entschieden, es ist okay, Assange in die USA auszuliefern. Das heißt jetzt allerdings noch nicht, dass er jetzt gleich in den nächsten Flieger gesetzt wird, weil jetzt soll ein weiteres Gericht und auch die britische Innenministerin entscheiden. Aber man kann schon sagen, seine Auslieferung ist ein Stück wahrscheinlicher geworden.
Okay, wahrscheinlicher geworden, aber eben noch nicht final jetzt. Dieser ganze Fall, also oder auch die ganze Geschichte von Julian Assange ist ziemlich kompliziert, muss man sagen. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, welche konkreten Vorwürfe es gegen ihn gibt? Also weshalb sich die USA so anstrengen, den ins Land zu holen?
Ja, es geht um eine WikiLeaks-Aktion von ihm. 2010, da hat die Plattform nämlich hunderttausende Dokumente veröffentlicht. Unter anderem ging es da um Militäreinsätze der USA in Afghanistan und im Irak. Da wurden Berichte, Tagebücher, Videos veröffentlicht, die mögliche Menschenrechtsverletzungen zeigen. Manche sagen auch, Assange habe da Kriegsverbrechen enthüllt. Die US-Regierung, die sieht das anders, die wirft ihm Spionage vor. Er habe das Leben von SoldatInnen und US-InformantInnen in Gefahr gebracht. Und deswegen wollen sie ihn vor Gericht bringen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft. Da ist die US-Justiz ja nicht zimperlich. Und deswegen will er natürlich auf gar keinen Fall dahin ausgeliefert werden. Ich habe mit Nils Melzer gesprochen, der ist UN-Sonderberichterstatter über Folter und er beschäftigt sich schon lange mit dem Fall Assange. Und er ist nicht wirklich überrascht über die Gerichtsentscheidung in Großbritannien heute. Er findet, die Grundlage dafür wurde eigentlich schon in der ersten Instanz gelegt, obwohl da ja noch die Auslieferung verboten wurde.
Man hat damals die ganzen Argumente von Pressefreiheit, Menschenrechtsverletzungen, politischer Motivation und so unter den Teppich gewischt und den Assange einfach nicht ausgeliefert aus medizinischen Gründen und wegen der Haftbedingungen in den USA, wohl wissend, dass natürlich in der nächsten Instanz die Amerikaner dann diese Argumente sehr gut kontern können mit diplomatischen Garantien.
Ist das dann auch so passiert? Also wie wurde das Urteil heute begründet? Haben die USA da bestimmte Garantien oder auch Versprechen gemacht?
Genau, und zwar was den Umgang mit Assange angeht. Die haben zum Beispiel gesagt, okay, wir versprechen, wenn er zu uns kommt, dann kommt er nicht in das Supermax Prison in Colorado. Das muss man wissen, das ist so das Gefängnis in den USA. Da sitzen die absoluten Schwerverbrecher drin. Und wenn man da ist, dann bedeutet das eigentlich totale Isolation. Und da haben sie halt gesagt, da soll er nicht rein müssen. Nils Melzer, der UN-Sonderberichterstatter, der hat mir aber gesagt, er ist skeptisch, was diese Versprechen der USA angeht.
Ich denke, das ist Augenwischerei. Nicht? Also die Garantien der USA, die sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Ich sage das jetzt mal ganz deutlich. Dass man jetzt noch sagt, ja, er kriege dann adäquate medizinische oder psychiatrische Behandlung, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Das muss man doch in einem Rechtsstaat nicht erst noch garantieren. Das bedeutet aber auch nicht viel, wenn man nicht weiß, was die Amerikaner darunter genau verstehen, was sie jetzt als adäquat empfinden.
Ja, er sagt zum Beispiel, es gibt noch viele andere Gefängnisse in den USA, wo auch Isolationsmaßnahmen möglich sind. Assange könnte dann trotzdem in so eins kommen, weil aus seiner Sicht die Zusagen der USA da eben zu viel Interpretationsspielraum lassen.
Im Fall von Julian Assange hat ein britisches Gericht das Auslieferungsverbot gegen ihn aufgehoben. Die ganzen Infos dazu hatte Caro Bredenik. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, 16 Jahre lang war die CDU in der Regierung, Union, durfte bestimmen, hat die Kanzlerin gestellt. Aber das ist jetzt vorbei. Angela Merkel hat ihre weißen Sneaker gepackt und das Kanzleramt verlassen. Die CDU ist jetzt in einer für sie wieder neuen Rolle nach 16 Jahren in der Opposition. Was sie sich da vorgenommen hat, darüber habe ich mit Tilman Kuban gesprochen. Vorsitzender der Jungen Union sitzt jetzt auch im Bundestag. Herr Kuban, haben Sie gedacht, als Sie für den Bundestag angetreten sind, dass Sie in der Opposition landen würden?
Ich habe es mir auf jeden Fall nicht gewünscht, weil wenn man 16 Jahre regiert hat und gesehen hat, dass diese Bundesregierung in weiten Teilen sehr erfolgreich war, dass man dann natürlich gerne dort weitermachen möchte und gerne gestalten möchte, das war schon das Ziel, wenn man in den Deutschen Bundestag einziehen kann.
Das heißt, Sie würden Norbert Röttgen zustimmen, der ist ja Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, der gesagt hat, Opposition ist in der Demokratie nur die zweitschönste Aufgabe.
Ja, ein anderer Sozialdemokrat hat mal deutlicher ausgedrückt und hat gesagt, Opposition ist Mist. Das ist wohl so.
Würden Sie sagen, Opposition ist Mist? Also auch wenn Sie jetzt wahrscheinlich einem Sozialdemokraten nicht unbedingt zustimmen wollen, aber Opposition könnte doch auch eine Chance jetzt für Ihre Partei sein, sich zu erneuern, oder?
Ja, natürlich, wir haben eine Aufgabe. Wir haben 24% bekommen von den Wählerinnen und Wählern und sind auf Platz 2 gelandet. Und von daher geht es natürlich jetzt darum, auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Am Ende eine konstruktive Oppositionsarbeit zu machen, auf der anderen Seite aber eben auch ein neues Programm auf die Beine zu stellen und klarzumachen, wofür wir stehen, um das zu verbinden mit einem neuen personellen Angebot. Das wird unsere Aufgabe sein in den nächsten 4 Jahren und dann 2025 bei der Bundestagswahl wieder möglichst einen guten Wahlsieg feiern zu können.
Und haben Sie sich da jetzt einen konkreten Plan als Partei gemacht, wie man als Oppositionspartei auftreten will? Ist ja eine neue Rolle nach 16 Jahren.
Ja, da werden wir uns sicherlich auch als Bundestagsfraktion vielleicht erstmal noch finden müssen. Das merkt man ja auch, dass man nach 16 Jahren jetzt eine ganz neue Aufgabe hat. Für mich ist klar, wir müssen keine Fundamentalopposition machen, sondern wir sollten uns immer die Frage stellen, das, was die Ampel vorschlägt, ist das für uns richtig oder ist das für uns falsch? Und wenn es richtig ist, dann sollte man dem Ganzen auch zustimmen. Wenn es falsch ist, aber eben auch klar sagen, warum wir es anders sehen und warum wir es anders machen würden.
Wenn Sie sagen, keine Fundamentalopposition, eben gucken, ob man wo zustimmen kann oder nicht. Jetzt sind die anderen Oppositionsparteien ja AfD und Linke. Vor allem AfD ist ja eigentlich immer kritisch gegenüber der Regierung und sagt eigentlich aus Prinzip schon nein. Wird es da irgendeine Form der Zusammenarbeit geben oder schließen Sie das da komplett aus?
Ich wünsche mir keine Oppositionszusammenarbeit mit der AfD. Ich halte das für absolut falsch. Aber natürlich kann es sein, dass es auch mal Fälle gibt, wo wir gleich abstimmen wie die AfD, weil wir für uns entscheiden, ist dieser Vorschlag richtig oder ist er falsch? Und wenn er falsch ist, ist mir egal, ob andere Parteien ihn auch für falsch halten und deswegen auch so abstimmen. Am Ende geht es darum, auf uns zu gucken und für uns die Argumente hinzulegen. Und da ist mir relativ egal, was dann auch die AfD macht. Aber da wird es keine Absprachen und keine Zusammenarbeit geben.
Und Zusammenarbeit mit der Linken?
Aus meiner Sicht braucht es auch keine Zusammenarbeit mit der Linken. Ich halte es für falsch, mit Extremisten in Deutschland zusammenzuarbeiten. Die gibt es in der AfD, die gibt es bei den Linken. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir eine eigenständige Oppositionsarbeit machen.
Was wären denn jetzt die beiden wichtigsten Themen, auf die sich Ihre Partei in der Opposition konzentrieren wird?
Ja, wir werden jetzt uns sehr genau anschauen, was die Ampel auch vorlegt. Sie hat die Messlatte selbst sehr hochgelegt. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass man jetzt sagt, man möchte ein Bündnis von den Fridays bis zum Facharbeiter schaffen, dann sind das große Worte, dem müssen auch Taten folgen. Und daran werden wir diese Ampel messen und natürlich sehr genau das Ganze begleiten. Gleichzeitig aber eben auch unsere eigene Programmatik in der Partei voranbringen. Und da ist für mich das erste und wichtige Ziel, dass wir unser Grundsatzprogramm erneuern und diesen Prozess neu auflegen. Und da freue ich mich schon auf die inhaltlichen Debatten innerhalb der CDU.
Inhaltliche Debatte ist ja auch, das Wahlalter abzusenken. Und zu einer Erneuerung kann ja auch gehören, jüngere Wählergruppen anzusprechen. Also eine Wählergruppe, die ja bei der CDU bei der letzten Wahl ziemlich eher nicht vorhanden war, junge Wählerinnen und Wähler. Versuchen Sie, Ihre Parteimitglieder davon zu überzeugen, das Wahlalter auf 16 abzusenken, so wie es ja SPD, Grüne und FDP gern wollen würden?
Wir diskutieren das ja schon sehr intensiv, auch in der Jungen Union. Es gibt bisher eine Beschlusslage, die sich auch immer dafür ausgesprochen hat, das Wahlalter nicht abzusenken. Ich war mal einer derjenigen, die auch durchaus dafür gesprochen haben, zu sagen, wir müssen den Anspruch haben, gerade auch die nächsten Generationen dabei mitzunehmen. Aber die Junge Union wird sich da auch noch in einer Diskussion begeben. Und auf diesem Pfad bin ich gerne bereit, die Diskussion zu führen. Das wird sicherlich eins der Themen sein, die auch in den nächsten Jahren auf die Agenda kommen.
Aber warum sperrt sich Ihre Partei da bisher so? Kann ja der Eindruck entstehen, Sie haben einfach Angst davor, ja, noch weiter junge Wählerstimmen an die anderen Parteien zu verlieren, weil eben vor allem alte Menschen die CDU wählen.
Naja, das ist natürlich jetzt eine sehr taktische Frage. Am Ende geht es schon um die Frage von Rechten und Pflichten, dass man, wenn man 18 wird, bestimmte Rechte bekommt, aber auch bestimmte Pflichten einhalten muss. Und diese Diskussion wird so geführt. Wie gesagt, ich persönlich bin da eher offener, aber es gibt natürlich auch gewichtige Argumente auf der anderen Seite.
Tilman Kuban, Vorsitzender der Jungen Union. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist so ein O, dann ein L, vielleicht ein I, neues Wort und dann ein geschwungenes V, was so ein bisschen an eine Kurvendiskussion erinnert. So sieht die Unterschrift von Olaf Scholz, dem neuen Bundeskanzler, aus. Konnte man die Woche beim Unterzeichnen des Koalitionsvertrages sehen. Manche aus dem Kabinett, die machen das sehr, sehr schwungvoll, andere sehr kryptisch. Und wir haben uns gefragt, was sagt die Unterschrift über die Menschen aus, die da unterschrieben haben? Wir machen ein kleines Psychogramm mit Susanne Dorendorf. Sie bezeichnet sich selber als Handschriften-Queen und gibt auch Seminare an Menschen, die ihre Unterschrift ändern möchten. Frau Dorendorf, müsste Olaf Scholz dieses Seminar bei Ihnen vielleicht auch mal besuchen?
Ja, ich denke, Herr Scholz sollte grundsätzlich mal seine Einstellung zu seiner Unterschrift überprüfen. Denn was er macht, ist ja im Grunde, eigentlich ist das gar nicht erlaubt. Also wir haben eigentlich einen Kanzler ohne Unterschrift.
Warum?
Also er verwendet, was sie als O bezeichnet, also diesen Kreis und einen senkrechten Strich. Das sind Druckbuchstaben, die sind in der Unterschrift überhaupt nicht gestattet.
Okay.
Und dann verwendet er für den Namen Scholz einen auf der Flucht befindenden Regenwurm, der sich gerade aus dem Staub macht. Und der soll 6 Buchstaben symbolisieren und dieser Name ist auch überhaupt nicht fälschungssicher. Also dieses Signum, der Name ist schon was anderes.
Ich fasse das ganz kurz zusammen. Der neue Bundeskanzler hat also eine sehr fälschungsunsichere und eigentlich illegale Unterschrift. Kann man das so sagen?
Naja, illegal, so weit will ich jetzt gar nicht mal gehen. Aber naja, die kann jeder nachmachen.
Was verrät denn die Unterschrift über ihn?
Ja, also ich gehe da immer nicht so gerne mit. Also es ist eigentlich mehr ein Mythos, dass die Unterschriften etwas über ihn eigener verraten. Also die Unterschrift macht Eindruck und sie gibt einen Ausdruck wieder. Mhm. Also es ist ganz individuell, wie man eine Unterschrift, die man sieht, empfindet. Und es ist halt auch ein Unterschied, ne, was man fühlt, wenn man schreibt. Das ist also schon, also auf den Charakter lässt sich da nichts deuten. Also
aber welche Empfindung haben Sie bei der Unterschrift von Olaf Scholz? Was kann man
auf der Flucht.
Er befindet sich auf der Flucht, ja? Ja, das ist beruhigend.
Also für mich, also ich würde Ihnen ganz dringend raten, von diesem komischen Regenwurm da abzusehen. Also da müsste er sich schon mal ein bisschen an Herrn Habeck vielleicht halten oder an Herrn Lützenich. Die sind da ein bisschen dynamischer.
Die unterschreiben dynamischer. Annalena Baerbock, die kürzt ja ihren Vornamen ab mit A.
Ja, auch.
Robert Habeck unterschreibt mit vollem Namen. Warum gibt es da Unterschiede oder was sagen die aus?
Also es ist grundsätzlich so, juristisch ist es so, man soll die ersten 3 Buchstaben des Vornamens und die ersten 3 Buchstaben des Nachnamens sollen wiedererkennbar sein. Macht kein Mensch.
Ich auch nicht.
Hm. Nee, also ich, ja, kann man auf meiner Webseite, kann man das wunderbar sehen. Da sieht man auch, wie viel Spaß es machen kann, eine Unterschrift zu zelebrieren.
Wenn wir nochmal kurz auf Annalena Baerbock und Robert Habeck zu sprechen kommen, welche Unterschrift würde Sie dann mehr überzeugen? Die ausgeschriebene von Robert Habeck und sehr schwungvoll oder die von Annalena Baerbock?
Also wie gesagt, Frau Baerbock unterzeichnet auch mit Druckschrift A. Das kommt schon mal weg. Also das ist schon mal gar nicht erlaubt. Nein, also dann verschwindet sie irgendwo im Nirvana. Also das, da kommt ja gar nichts mehr. Das ist leider ganz schlecht. Und unser Philosoph, Herr Habeck, der macht das schon ganz ordentlich. Also den Robert würde ich auch mal ein bisschen überarbeiten vielleicht. Aber den Habeck, ja, den würde ich unter Umständen, ja, wir können noch ein bisschen am K, können wir noch arbeiten, aber sonst, ja.
Warum sind denn Druckbuchstaben eigentlich nicht erlaubt? Das vielleicht
nochmal. Wenn man die jeder nachmachen kann.
Worauf sollte ich denn achten? Sie geben ja auch Seminare, um die eigene Unterschrift zu überarbeiten. worauf sollte ich achten bei meiner eigenen Unterschrift, um A, meiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen und B, auch eine gute, fälschungssichere Unterschrift zu haben?
Ja, wichtig ist es eben, also dass es Ihnen wirklich aus der Hand fließt, während Sie auch gedanklich dabei sind und Ihren Namen zu schreiben. Also es ist ganz wichtig, dass Sie sich nicht einfach nur aus dem Staub machen und sagen, ja, ich schreibe hier mal eben schnell, ich schmier mal eben meinen Namen hin, sondern dass Sie sich selbst über Ihre Person fühlen, während Sie unterschreiben. Mhm. Also das ist schon wichtig.
Das heißt, das erfordert wahrscheinlich aber auch viel Übung, oder? Übung und Zeit.
Nein, eigentlich nicht, nein. Also wenn Sie kämen, Sie zu mir, würden wir durch Ihren Frau Klein, wir würden mit dem Nachnamen wahrscheinlich anfangen. Ja, ich schlage Ihnen mehrere unterschiedliche Buchstabenformen vor. Sie würden sich wundern, wie viele unterschiedliche große K man schreiben kann. Und dann fließt also halt das kleine L und so weiter. Aber man muss es auch nicht lesen. Also es ist nicht wichtig, dass man es wirklich lesen kann. Man muss es nur nachempfinden können. Also nun ist Ihr Name ja nicht sehr lang. Also wenn Sie jetzt Kramp-Karrenbauer, die hat übrigens auch mit 3 Druckbuchstaben unterschrieben. Das geht gar nicht. Ganz schlecht sind halt immer diese hingeschmierten. Ne? Ja, weil das im Grunde so hinrotzt, ja, um das mal so zu sagen. Das ist ganz schlimm. Es macht auch wirklich einen sehr, sehr schlechten Eindruck und darum geht's ja. Also,
dann sagen Sie zum Schluss noch mal kurz 3 Sachen, um einen guten Eindruck mit der eigenen Unterschrift zu machen, die man beachten sollte.
Also man soll sich bewusst sein, dass man seinen eigenen Namen dort schreibt und dann leicht aufdrückt, nicht zu sehr, aber eben auch nicht so wenig. Man darf unterstreichen, aber es muss aus einem Buchstaben fließen. Und was auch immer ganz wichtig ist, zum Schluss noch einen Punkt setzen. Nach mir kommt nichts mehr.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.